Hallo, hallo, hier ist wieder Anna Zuliger von der Stiftung Leben pur und ich freue mich, Sie mit einer neuen Folge begrüßen zu können. Ja, diese Woche ist eine sehr aufregende Woche bei mir. Zum einen feiern wir als Stiftung Leben pur 20-jähriges Stiftungsjubiläum und zwar das am 7. Mai. 20 Jahre gibt es uns schon, Wahnsinn. Und es ist so viel passiert und es ist noch so viel zu tun. Es ist wirklich sehr spannend. Und eine andere Sache gibt es noch in dieser Woche. Und zwar am 5. Mai, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen und sich für Inklusion, Barrierefreiheit und Selbstbestimmung zu positionieren. Und irgendwie passt die Folge, die wir heute haben, super zu den beiden Events. Weil wir heute mal eine Mutter eines Sohnes mit Autismus und komplexer Behinderung zu Wort kommen lassen und uns fragen, wie geht es Familien mit Kindern im autistischen Spektrum und komplexer Behinderung in Deutschland? Welche Lösungen gibt es für sie? Und wie arbeiten eigentlich die Pädagogen auf den spezialisierten Wohngruppen, die es für sie gibt? Wir springen direkt in die Podiumsdiskussion hinein, die von meiner Kollegin Lea Höfer moderiert wird. Zu Beginn werden Sie auch hören, dass die Tonqualität etwas abgehakt ist. Aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, die Folge so zu teilen, weil man eigentlich trotzdem alles versteht. Nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören.
Und ja, dann würde ich sagen, wir starten schon direkt rein in unsere allererste Podiumsdiskussion mit dem Titel zwischen Bedarf, Zugang und Unterstützung Familien mit erwachsenen Kindern im Autismus-Spektrum in Notlage. Ja, in vielen Familien stellt sich mit dem Erwachsenwerden der Kinder im Autismus-Spektrum die Frage nach wirklich langfristigen Unterstützungshilfen, geeigneten Wohnformen, nach verlässlichen Strukturen. Und gleichzeitig erleben diese Familien aber auch immer unterschiedlicher, wie diese Unterstützung tatsächlich aussieht. Wir möchten heute ganz genau mal hingucken, welche Herausforderungen erleben Familien denn aktuell? Wo liegen eventuell auch Schwierigkeiten? Und vor allem, welche Ansätze könnten dazu beitragen, dass die Unterstützungssysteme sich weiterentwickeln können? Und ich freue mich sehr, dass wir heute dafür ganz viele verschiedene Perspektiven auf dem Podium haben. Herzlich willkommen, liebe Podiumsgäste. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns in den Austausch kommen werden. Herzlich willkommen, Frau London, Frau Albers, Frau Weber und Herr Rödler. Ich beende jetzt hiermit meine Begrüßung und gebe endlich das Wort an Sie und an Ihre wertvollen Perspektiven und möchte Sie einmal bitten, sich vorzustellen, wer Sie sind und in welchem Kontext Sie arbeiten und sich engagieren und vor allem auch, welche Perspektive bringen Sie heute ein. Ich würde gerne das so machen, dass wir bei Frau Albers enden, denn sie würde direkt mit einem Anfangsplädoyer starten. Genau, deswegen vielleicht einer von den anderen dreien einfach das Mikrofon freischalten und loslegen.
Wie Sie auch aus der Ankündigung gesehen haben, bin ich Professor im Ruhestand. Ich hatte die Freude, praktisch seit den 70er, 80er Jahren mich mit praktisch und theoretisch mit komplex beeinträchtigten, tiefgreifend entwicklungsgestörten, das heißt eventuell Menschen ohne Ich, zu beschäftigen. Und das ist weiter auch mein Fokus geblieben. Ich kämpfe bis heute darum, dass wir die wirklich Menschen mit großen Problemen, mit komplexen Störungen nicht plötzlich unter irgendwelchen komischen Voraussagen und Diagnosen aus teilhabend haben näherenden Zusammenhängen raushalten. Gleichzeitig bin ich, und das ist mir ganz wichtig, in Deutschland einzigartig ab 2003 mit diesen Kenntnissen, da hatte ich schon 30 Jahre in diesem Bereich gearbeitet, mit diesen Kenntnissen eine Professur, die allgemeine Schulpädagogik und Didaktik gelehrt hat in der ganz normalen Lehramtsausbildung. Das heißt, in dieser Zeit von 2003 bis 2018 ist dort kein Regelschullehrer, Regelschullehrerin rausgegangen, ohne pädagogische und didaktische Grundlagen über alle Menschen gehört zu haben und nicht nur über Fitte. Also diesen Punkt, das sozusagen an dem grundsätzlich kompletten Spektrum menschlicher Möglichkeiten zu entwickeln, das war wichtig und das war meines Wissens nur einmal in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sonst wo noch diese Mischung gibt. Ich finde, wenn das häufiger wäre, wäre vielleicht die Inklusion noch ein bisschen weiter. Okay, das war's. Danke.
Ja, dann mache ich einfach mal weiter. mein Name ist Sarah Weber, ich bin Sonderpädagogin, bin aber tatsächlich nie ins Lehramt gegangen, sondern habe mich früh für einen anderen Weg entschieden, habe meine Promotion begonnen, auch mit Stipendium von der Stiftung Leben pur tatsächlich damals, mit Promotionsstipendium, auch im Bereich komplexe Behinderung, Sonderpädagogik. Genau, bin aber da aktuell tatsächlich in einer Promotionspause, könnte man sagen, weil genau, ich dann 2024, ich habe eigentlich, also 2022 habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Autismusförderung, Autismus-Spektrum, Begleitung in unterschiedlichsten Kontexten und 2024 dann eine GmbH gegründet. Das war erst ein Autismus-Kompetenzzentrum. Mittlerweile bin ich oder verstehe ich mich als digitales Kompetenzzentrum. Wir haben eigentlich hauptsächlich digitale Leistungen in der Autis Plus GmbH. Das bezieht sich viel auf Online-Förderung. Das ist natürlich für den Personenkreis komplexe Behinderung nur sehr bedingt zugänglich, muss man sagen. Also da gibt es andere Zielgruppen, für die das geeigneter vielleicht ist und auch welche, für die sich gar nicht eignet. Ansonsten mache ich sehr viel Elterncoaching, sehr viel Beratung, Supervision, Fortbildung für Einrichtungen aller Art, also Jugendämter, Kitas, Schulen, Ergopraxen, Logopraxen, egal welcher Förderschwerpunkt. Ich habe selber geistige Entwicklung und Sehen als Förderschwerpunkte gehabt. Genau, ansonsten bieten wir auch Online-Gruppentrainings für Kinder an, die wir Empowerment-Trainings nennen, und eben auch eine Form von Einzelförderung, die digital ist, primär für diejenigen, die in den Autismuszentren in Präsenz noch keinen Platz bekommen, weil die Wartelisten ja extrem lang sind. Und für diejenigen, die es zum Beispiel aufgrund von autistischem Burnout oder anderen komplexen Herausforderungen wie Schulabsentismus oder Sozialphobie oder so gar nicht in Präsenzsetting schaffen würden oder keine Menschen um sich herum zulassen. Genau, das ist so die Zielgruppe, die wir haben. Autismus plus weitere Diagnosen. Der Personenkreis komplexe Behinderung ist da natürlich nur sehr bedingt abgebildet. Den erreiche ich aktuell primär über ja, Elternberatung, Elterncoaching. Und früher, als ich noch mehr in Autismuszentren als Autismustherapeutin gearbeitet habe, jetzt seit 8, 9 Jahren, da hatte ich auch immer KlientInnen, die mehrere Behinderungen hatten und auch kognitive Behinderungen hatten. Im Moment habe ich diesen Personenkreis nicht mehr, aber ich habe viele Jahre mit Kindern mit genetischen Syndromen, geistiger Behinderung und Autismus zum Beispiel auch gearbeitet und auch mit Erwachsenen mit komplexer Behinderung. Genau, ja, vielleicht so viel dazu. Ich bin Fachkraft für unterstützte Kommunikation, macht auch relativ viel mit OK. Ja, ich glaube, das reicht.
Ich bin Nadine London, ich bin Sozialarbeiterin und ich habe auch nach dem Studium als Autismustherapeutin gearbeitet am Hamburger Autismusinstitut. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren beim Hamburger Träger Leben mit Behinderung und bin hier als Einrichtungsleitung für eine Wohngemeinschaft für Menschen aus dem Autismus-Spektrum tätig. Wir haben 2 Häuser, einmal einen ambulanten Bereich, unsere WMA mit 8 Plätzen und einmal unsere besondere Wohnform mit 4 Plätzen. Und dort leben halt nur ausschließlich Menschen aus dem Spektrum.
Ja, dann bin ich jetzt wahrscheinlich dran. Ich bin Oda Albers, bin beruflich freie Journalistin und Autorin und habe mit meinem Mann das Wunder fertiggebracht, 2 Kinder aus dem Autismus-Spektrum in die Welt zu setzen mit völlig unterschiedlichen Geschichten. Unser großer Sohn ist gesund geboren und hat eine schwere Hirnentzündung gehabt, die zu spät behandelt worden ist. Als wir dann ungefähr wussten, womit ihm die Reise hingeht und dass das ja so nicht nochmal passieren würde, haben wir das zweite Kind angesetzt und die hat sich wohl gedacht, die können das da unten ganz gut. Mit meiner Geschichte komme ich da mal angereist und ist mit dem Mikrodeletionssyndrom auf die Welt gekommen und allem, was man so an somatischen Sachen dazu haben kann. Eben auch im Autismus-Spektrum wahnsinnig reizoffen. Und als wir sie bekommen haben, kannten wir das Wort noch nicht. Seit kurzer Zeit weiß ich, dass das PDA ist. Diesen Begriff kannte ich nicht. Wir haben uns da intuitiv durchlaviert und eigentlich bei einem Vortrag von Sarah Weber zum Thema PDA, den ich besucht habe, weil ich dachte, ich erfahre da was über meinen Sohn. Ich nach dem Vortrag wusste, dieser Vortrag war über meine Tochter. Ja, wir haben einen ziemlich herausfordernden Alltag, wie sich alle vorstellen können, weil Autisten ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Trigger und die sich leider gegenseitig auch widersprechen. Also deshalb bin ich auch immer skeptisch, wenn die Idee ist, möglichst viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum in einen Raum zu packen, weil die doch alle das Gleiche haben. Also aus meiner familiären Erfahrung würde ich sagen, ist nicht so eine gute Idee. Wir teilen uns eher oft auf und sind hier eher in Zweierteams unterwegs. Ja, so viel vielleicht zu meiner Seite. Mein Sohn wird nächste Woche 20, ist also ein junger Erwachsener und meine Tochter wird im Mai 16. Genau, und Lea Höfer hat ja eben gesagt, dass ich sozusagen übergehen soll in so einen kleinen Einleitungsprolog irgendwie aus Elternsicht. Und als sie mich das gefragt hat am Telefon, habe ich spontan gesagt, ja klar, das mache ich total gerne, ist ja gar kein Problem. Und als ich mich dann hingesetzt habe und dachte, jetzt fange ich an damit, habe ich gemerkt, wie ich ziemlich unruhig auf meinem Stuhl geworden bin und dachte, ah, ich bin eigentlich sofort mittendrin in dem Dilemma, denn wenn man in so einer Runde ist, wo jetzt so viele zuhören, möchte man eigentlich als erstes, dass alle sich willkommen fühlen und dass sich alle gut fühlen und dass wir irgendwie positiv in dieses Gespräch reingehen und unser Engagement irgendwie zu was führt und es eben, ja, vielleicht auch Spaß macht. Und ich aber mit keiner frohen Botschaft komme. Und auch es sehr wichtig finde, dass diese harte Kost eine Sichtbarkeit bekommt und dass diese bittere, verstörende Wahrheit einen Raum bekommt, eine eigentlich inakzeptable Realität. Also ich nehme euch jetzt alle mit, euch Zuhörenden, in einen Bereich, der viel totgeschwiegen wird, wenig benannt wird. Und ich sehe es als Mutter, aber eben auch als Journalistin, die Sprache zum Beruf hat, eigentlich als meine Pflicht, das auszusprechen, was viele sich nicht trauen auszusprechen oder vielleicht auch manchen die Worte fehlen, weil es einen auch sprachlos machen kann. Ich bin zu dem Fazit gekommen, der soziale Bereich hat für Menschen im Autismus-Spektrum mit hohem und komplexen Unterstützungsbereich da versagt. Ich habe mir in meiner Elternfantasie nicht ausmalen können, dass uns das, was uns passiert ist, jemals passieren könnte, wenn unsere Kinder erwachsen werden. Also das Nichts. Da ist einfach nichts. Der soziale Bereich weiß das ja schon, denn er kennt die Klientel und erkennt den Missstand. Und für mich ändert sich viel zu wenig, viel zu marginal. Vielleicht wird hier mal ein Platz geschlafen oder da drei, aber der großer Missstand bleibt bestehen. Und ich würde hier vielleicht auch gleich einen kleinen betroffenen Einblick machen zum Thema Unglaublichkeit. Also erst kann man es selber gar nicht glauben. Also wie es gibt keine Wohnplätze für Kinder oder Jugendliche oder eben junge Erwachsene wie meinen Sohn. Wie es gibt keine Tagesförderplätze für Behinderungen im Autismus-Spektrum. Also das kann doch nicht wahr sein, aber wie bitte? Aber es ist eben wahr, da ist keine Perspektive. Es gibt quasi keine Wohn- und keine Arbeitsplätze für unsere Söhne und Töchter. Und immer wieder hören wir dann in dieser Unglaublichkeit auch von unserem eigenen Umfeld die Unglaublichkeit. Also dass uns zum Beispiel Verwandte sagen, aber der so und so, der ist doch dann auch mit 18 ausgezogen. ja, der so und so, der war auch nicht im Autismus-Spektrum. Und dass jemand sagt, aber ihr habt doch bestimmt gesagt, dass ihr überhaupt nicht mehr schlaft und jede Nacht wach seid, dann haben die euch weggeschickt. Ja, dann haben die uns weggeschickt. Nachtwache ist nicht. Wir erleben, wenn wir auf Wohnplatzsuche gehen, gar keine Antwort, obwohl wir seitenlang intimste Details über die Behinderung unserer Kinder, medizinische Details preisgeben, dass uns noch nicht mal mit einer Standard-E-Mail geantwortet wird. Wir werden nicht zurückgerufen. Ich glaube, das moderne Wort dafür wäre Ghosting. Ich nenne es das Ghosting des sozialen Bereichs. Wir erleben, wenn wir jemanden am Telefon haben, ein Ja, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Also wir haben ungefähr 400 Bewerber auf der Warteliste. Also da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Oder auch wir zählen gar nicht mehr. Also ich kann das nur in den Aktenordnern mit Bewerbungen sehen. Das sind so 4, 5 Aktenordner hier an der Wand. Wie viele das sind, weiß ich nicht. In den nächsten Jahren aber passiert hier nichts. Also außer jemand zieht um oder stirbt. Wir haben gehört, also ein Platz bei uns, das ist ein Sechser am Lotto. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass man diesen Sechser am Lotto auch verlieren kann. Also man kann sozusagen auch enteignet werden. Wenn die Behinderung dann nicht recht ist vor Ort nach dem Sechser am Lotto, dann wird man nämlich einfach gekündigt, im Zweifelsfall fristlos und hat einen erwachsenen Menschen von jetzt auf gleich wieder zu Hause vor der Tür und muss sich kümmern alleine. Am schlimmsten finde ich aber, was uns auch begegnet ist und was mich sehr, sehr wütend macht, weil ich mich vielleicht noch sprachlich wehren kann, aber es auch mich perplex gemacht hat, die Methode der Beschämung. Denn man fragt sich ja, warum sind wir Eltern alle so still trotz dieses Missstands? Es findet eine Schuldumkehr statt. Es wird uns gesagt, ihr Sohn hat aber, ihre Tochter hat aber, sie hat dies kaputt gemacht oder jenes. Sie hat geschrien, sie hat alles gestört. Wir würden bei keiner anderen Behinderung auf die Idee kommen, jemanden für sein vielleicht andersartiges Gesicht oder seinen Rollstuhl zu beschämen. Aber bei diesen Behinderungen im Bereich Verhalten ist das völlig normalisiert. Dass es merkwürdig wäre, wenn man sagen würde, der Mensch ist den ganzen Tag aus seinem Rollstuhl nicht aufgestanden. Wir haben ständig gesagt, nun steh doch mal auf, nun, nun, so, aber der ist nicht aufgestanden. Das würde keinem einfallen. Im Bereich Autismus-Spektrum passiert einem das ständig. Es fehlt oft das Vokabular, es fehlt oft das Wissen. Ich glaube mittlerweile aber auch, dass es manchmal ganz bewusst unterschlagen wird. Wir haben von einem großen Hamburger Sozialträger ein Kündigungsschreiben gekriegt, von jetzt auf gleich für unseren Sohn, das sich eigentlich so liest, als hätten wir ohne Vorankündigung unseren Sohn im IKEA-Bällebad abgegeben. Man kann nicht glauben, dass das von Fachpersonal geschrieben ist, wo drin steht, dass man nicht wüsste, was man tun sollte und die Mitarbeitenden sich schützen mussten und in der Toilette eingeschlossen haben. Man fragt sich, wie das im Jahr 2025 sein konnte. An dieser Stelle beim Beschämen möchte ich einmal wirklich ganz deutlich sagen, die Scham muss die Seite wechseln. Die Scham liegt beim sozialen Bereich. Schämen muss sich der soziale Bereich, keine Antworten gefunden zu haben. Schämen muss sich der soziale Bereich, uns im Stich gelassen zu haben. Und die Schuldumkehr muss sofort aufhören. Nach meiner wirklich monatelangen Sprach- und Fassungslosigkeit habe ich es dann verstanden, das Unverständliche. Es gibt eine verkehrte Triage. Je kleiner die Behinderung, je geringer der Assistenzbedarf, desto mehr Angebote, desto mehr Plätze. Aus der Schulklasse meines Sohnes sind alle, die leichtere Behinderungen haben, längst ausgezogen und haben zwischen verschiedenen Sachen gewählt. Unser Sohn ist zu Hause, keine Option. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, dass der normale Bereich das normalisiert hat. Ich kann mir vorstellen, wie sowas passiert. Es ist die Routine, es ist das alltägliche Leben und Erleben. Man hat es vielleicht auch so beigebracht bekommen. Wir haben Sätze gehört wie, das ist ganz bedrückend, das verstehen wir. Aber es sind auch Einzelfälle. Also insgesamt ist man doch gut drauf als Sozialträger, also ganz sozial. Mir ist das heute in dieser Vehemenz, Härte und Schärfe wichtig. Weil vergangenes Jahr der erweiterte Suizidversuch einer Mutter, eines jungen Mannes im Autismus-Spektrum, bekannt geworden ist. Die Mutter hat überlebt als Täterin, der Sohn nicht. Opfer sind sie meiner Meinung nach beide. Es ist also auch ein tödlicher Missstand. Und ich muss sogar sagen, dass selbst mein Gehirn diese Option einmal angeboten hat. Denn wenn ein autistisches Gehirn in den Überlebensmodus kommt, geht es alles durch. Wenn die pflegenden Angehörigen Menschen im Überlebensmodus betreuen, geraten auch ihre Gehirne in den Überlebensmodus. Wenn alles durchgegangen ist, ich könnte mir Hilfe holen, aber da ist keine. Ich kann es alleine nicht schaffen, das weiß ich, auch körperlich, wenn ich Tag und Nacht im Einsatz bin, dann sucht das Gehirn biochemisch nach Lösungen. Das hat Deutschland geschaffen, 26, also 20 Jahre nach Wissen der UNBRK. Das ist tatsächlich verstörend. Es sind vor allen Dingen die Familien, die teilweise schon in der Kita erleben, dass ihr Kind retour geht, mal einen Pausetag braucht. Ich nenne das mittlerweile soziales Gaslighting. Denn wir wissen nie, braucht unser Kind wirklich einen Pausetag oder stört unser Kind gerade und soll deshalb mal eine Pause machen oder brauchen die anderen eigentlich eine Pause? Und warum werden nicht die Barrieren abgeschafft, dass unsere Kinder den Kita-Tag, den Schultag barrierefrei bestreiten können. Wenn diese Familien all diese Diskriminierung, die Kindheit und Jugendphase durchgemacht haben, zur Belohnung ganz im Stich gelassen werden, kann man das nur als Versagen bezeichnen. Wenn das schon in Deutschland zu Todesfällen führt, sollte uns das mehr als nachdenklich machen. Es sollte uns ins Handeln bringen. Und ich finde es hier nicht vermessen, Hannah Arendt zu benennen. Die sagt, nicht jeder ist ein Täter, aber er trägt Verantwortung. Und wer Verantwortung trägt, ist und nicht seiner Verantwortung nachkommt, ist Mittäter. Darum ist das der Grund, warum ich mich auch heute hier stelle, weil ich wirklich denke, es geht nicht mehr, das nicht zu benennen. Auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es nicht leicht ist für mich und auch wenn sich der soziale Bereich stellen muss und das sicherlich unbequem ist. Also wenn ich ehrlich bin, die ein oder andere Behinderung meiner Kinder würde ich auch total gerne kündigen. Das Problem ist nur, es geht ja nicht. Und ich glaube, auch meine Kinder würden die ein oder andere Behinderung an sich selbst gerne kündigen. Aber sie können es nicht. Die Idee, diese Behinderung auszuschließen und zu kündigen, ist absurd. Spätestens, wenn Familien so erschöpft sind, dass Gewalt auch zu Hause einzieht, kommt wieder der Gedanke zum Suizid. Das darf so nicht weiterbleiben. Gewalt in Familien ist komplett tabuisiert. Gewalt in Familien im Autismus-Spektrum ist nicht selten. Ich habe in den letzten 2 Jahren angefangen, Hintergrundgespräche mit betroffenen Müttern, insbesondere Müttern, aber auch Vätern zu führen und sie offen nach Gewalt in der Familie zu fragen. Die Antworten waren erschütternd. Und sie müssen ausgesprochen werden. Von einschließen, von alleine lassen, anschreien, Mund zu halten, das findet in den überforderten Familien tatsächlich statt. Das können wir nicht totschweigen. Das ist einer Gesellschaft wie unserer, die so hochentwickelt ist, nicht würdig. Und in dem Ausmaß müssen wir das angucken und müssen uns immer, wenn wir diese Diskriminierung erleben, als Eltern wehren und sie benennen und den Mut dafür haben. Ich bin sehr dankbar für die Arbeit von Silke Bauerfeind. Alle, die heute hier zuhören und sie nicht kennen, den möchte ich unbedingt das Projekt von denen mit InWin ans Herz legen, denn es ist eine Perspektive, trägerunabhängig, denn wir müssen begreifen, uns trägt keiner. Sich auf die Beine zu machen und selber ein Wohnen zu organisieren und selber im Zweifelsfall eine Arbeit zu organisieren. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir uns nicht damit zufrieden geben dürfen. Es ist eine Möglichkeit und Lösung, ein selbstbestimmtes Leben diesen Menschen zu verschaffen im Arbeitgebermodell. Aber es kann nicht sein, dass wir im Zustand maximaler Erschöpfung selbst GründerInnen werden sollen. Das darf nicht die Lösung sein und auch nicht die Erwartung an uns Eltern nach jahrelangem Kampf und Engagement. Hierzu fällt ein kleiner polemischer Vergleich. Ich hatte ja gesagt, ich will nicht zu ernst werden, obwohl ich jetzt zwischendurch eine wackelige Stimme und Tränen in den Augen hatte, weil es einfach so ernst ist. Stellen Sie sich mal vor, so würde das in anderen medizinischen Bereichen mit der Triage sein, ja? Also man hat jetzt irgendwie einen schweren Verkehrsunfall und liegt da mit einem offenen Bruch im Graben im Gras. Und schafft das irgendwie noch, die 112 anzurufen. Und dann würde die Feuerwehr rangehen und sagen, offener Bruch? Nee, also das mit Blut, da müssen wir auch an unsere Mitarbeitenden denken. Das geht nicht. Aber vielleicht gründen Sie ja mal eine Rettungsidee, also für solche Sachen. Nee, wir fahren jetzt erstmal die Leute mit Hüftproblemen ins Krankenhaus. Es ist bizarr. Und der bittere polemische Humor ist manchmal das Einzige, was uns an der Stelle bleibt. Ich würde mich freuen, wenn wir das heute schaffen, über die reine Betroffenheit und die darf und muss sein, rauskommen. Vielleicht irgendwie gemeinsam, das würde mich auch von den anderen Experten hier interessieren. Sarah Weber erlebe ich immer als sehr ehrlich, aber ist eigentlich die Ehrlichkeit da? Ist das Bewusstsein da? Denn erst wenn die Ehrlichkeit da ist, wirklich zu sehen, wie diese Missstände sind und sie zu benennen, kann man ja auch ins Handeln kommen. Ich erlebe leider Träger auch oft nicht als ehrlich mit sich selbst. Das ist schade, weil ich glaube, dass jeder Mensch, der in die Behindertenhilfe gegangen ist, eigentlich was Gutes vorhatte. Wie das passieren konnte, dass Träger so ja, vom System vereinnahmt sind, diese Routinen entwickelt haben, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Vielleicht kommen wir dem eins näher. Und ganz wichtig, ich würde mich total freuen, wenn wir es schaffen, Lösungsideen zu sammeln. Ein paar hätte ich.
Vielen Dank, Frau Albers. Ich traue mich gar nicht, da jetzt direkt anzuschließen. Vielen
Doch,
Dank,
doch.
dass Sie Ihre Perspektive mit uns geteilt haben. Ja, es ist wahnsinnig wertvoll. Ich hatte mit Ihnen auch schon viel telefoniert und ja, die Möglichkeit, auch schon viel darüber nachzudenken. Jetzt würde ich gerne einmal kurz die anderen Podiumsgäste auch fragen, welche Erfahrungen können Sie aus Ihren praktischen oder auch wissenschaftlichen, ja, Erfahrungen mitbringen? Und welche Lücken erleben Sie? Welche Herausforderungen sehen Sie? Welche Engpässe erleben Sie? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ich habe einfach nur gedacht, ja und ja und ja, weil genau das ist es. Und du hast, oder ich bin immer im Du, Entschuldigung. Sie haben,
Okay.
genau, Sie haben gesagt, warum ist das so, dass Träger da vielleicht auch die Ehrlichkeit verlieren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe an vieler Stelle, also ich glaube, dass die Initiale dafür vielleicht eine gewisse Resignation ist und dann kommt es darauf an, wie man mit Resignation umgeht. Also was mache ich mit dieser Resignation in mir selber? Und ich erlebe leider häufig und ich habe selber ja auch mein Autismuszentrum in Mannheim die Leistungsvereinbarung verkauft, weil ich einen Stundensatz verhandelt habe. Da ist jetzt meine Ehrlichkeit, ja, der für mich nicht tragbar gewesen ist. Ich habe gesagt, ich kann kein qualitativ hochwertiges Angebot aufbauen, wenn ich so wenig Geld bekomme. Wie soll ich meinen Mitarbeitenden, die am Ende werden die vielleicht gewaltvoll Kindern gegenüber, weil die so unter Stress sind und so krass alle hintereinander abarbeiten müssen, dass einfach überhaupt nichts geht. Und dann habe ich das ja abgegeben und dann dort als Mitarbeitender erstmal angefangen, weil ich meine Therapiekinder nicht aufgeben wollte. Und dann hat man mir gesagt, ja, also das wäre halt einfach so, ne? Das System ist halt einfach so. Und ehrlicherweise hat mich das so wütend gemacht, weil ich dachte, du bist so dermaßen rückgratslos. Ja, also ganz ehrlich, dann versuch es doch wenigstens. Oder sag doch nicht einfach, ja, das ist halt so und friss oder stirb. Also das ist was, wo ich auch selber sage, für mich macht das sehr, sehr wütend. Ich erlebe das sehr, sehr häufig in meinen Coachings und Beratungen, dieses Thema der Elternschuld, insbesondere der Mütterschuld. Die Väter sind komischerweise nie schuld, ehrlicherweise. Also es sind fast immer auch die Mütter, die dann irgendwie in die Verantwortung gezogen werden, wenn irgendwas nicht passt. Und gerade bei den autistischen Personen, und ich würde mal sagen, dass jemand mit Autismus, ADHS, Schulabsentismus, Ängsten und Zwängen auch komplex behindert ist, auch wenn das vielleicht ein anderer Personenkreis ist, ja. Gerade diese Zielgruppe, da wird ganz, ganz häufig, ich meine, wir wissen, 40 bis 50% Schulabsentismus bei diesen Kindern keine Seltenheit, ja, laut internationalen Studien. Und wir wissen, dass das strukturelle Systemprobleme sind, die das auslösen. Ja, das hat mit Elternschuld eigentlich gar nichts zu tun. Und trotzdem wird diesen Eltern Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom unterstellt. Und trotzdem werden die von Jugendamt und allen möglichen Fachkräften geschämt. Und es wird gesagt, sie müssen mal ein bisschen strenger sein, sie müssen sich mal mehr durchsetzen, sie müssen mal mehr Konsequenzen zeigen. Wobei wir genau wissen, dass man mit Druck und Härte bei keinem Menschen weiterkommt, erst recht nicht bei autistischen Personen. Das ist völlig für die Füße. Ja, wenn man sich ein bisschen fachlich mit diesem Bereich auskennen würde, dann wüsste man das, dass das bei diesem Personenkreis absolut gar nichts bringt und generell, dass man Menschen so nicht begegnet, sondern mit Authentizität und Augenhöhe weiterkommt. Und ja, dass ganz häufig Dinge im Verhalten, wie Sie auch gesagt haben, Frau Albers, als intentional interpretiert werden. Ja, der ist irgendwie böse oder der hat gehauen oder sonst was, wo eigentlich eine Bewältigungsstrategie dahinter ist, ja, für die andere Wahrnehmung, um irgendwie einfach zurechtzukommen. Die ist nicht immer konstruktiv, aber das ist trotzdem eine Bewältigungsstrategie und mit der müssen wir lernen, umzugehen, ja. Und ich finde auch, und ich kann Ihnen da nur zustimmen, wer sich nicht aktiv mit seiner Berufsaufstellung, seiner politischen Wahl und seiner Haltung gegen dieses System stellt, und zwar aktiv und laut, der ist MittäterIn. Der macht sich mitschuldig daran, dass etwas aufrechterhalten wird, was einfach schlicht und ergreifend schlecht ist. Und wo ich vielleicht ein bisschen widersprechen würde, ich weiß nicht, ob ich Sie vielleicht falsch verstanden habe, dass Sie meinten, es ist der Sozialbereich, der sich schämen muss. Ja und nein, ich finde, es ist auch die Politik, die dem Sozialbereich
Genau.
einfach viel zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellt. Jetzt erst wieder die Psychotherapeuten Gehaltskürzung um 4,5%, ja, das ist jetzt ganz brandaktuell. Dann haben wir die ganzen Kürzungen der Eingliederungshilfeleistungen. Dann ist es ja auch kein Wunder, ja, dass Autismuszentren, wie ich eins gegründet haben, zum Beispiel einen Stundensatz kriegen, der so niedrig ist, dass man damit eigentlich nur überleben kann, wenn man das ganze Ding querfinanziert. Und das macht man eigentlich in der Regel aus einem Altruismus heraus. Wenn ich allerdings einen Wirtschaftlichkeitsgedanken hege und den muss man leider bis zum gewissen Grad hegen, wenn man so eine Einrichtung hat, dann ist das überhaupt nicht rentabel. Und es ist eigentlich ekelhaft, dass man in diesem Bereich von rentabel und profitabel überhaupt reden muss. Ja, dass das nicht in ganz anderer Form refinanziert ist, finde ich. Und das ist ein riesiges Problem. Und wer sich nicht ausreichend informiert und mit seiner Wahlentscheidung ein politisches System aufrechterhält, das genau solche Leistungskürzungen unterstützt, macht sich meiner Ansicht nach auch mitschuldig. Auf der anderen Seite sind es halt nicht die Einzelpersonen. Also wir dürfen auch nicht anfangen, die Verantwortung auf Einzelpersonen oder einzelne soziale Träger abzuschieben, sondern es ist einfach das System drumherum. Also das sehe ich auf jeden Fall.
Da würde ich noch einmal gerne kurz ergänzen. Ja, insofern missverstanden, als dass es mir nicht darum geht, den einzelnen Trägern die Schuld zu geben. Aber genau diese Bedingungen müssen Träger mit Politik aushandeln. Das können nicht noch wir Menschen mit Behinderung oder behinderten
Nee,
Kindern.
auf gar keinen Fall.
Das
Ja, klar.
Also da ist für mich einfach wichtig, diese Aufgabe liegt bei großen Sozialträgern zu sagen, was haben diese politischen Entscheidungen zur Folge und das können wir ethisch nicht mittragen. Da finde ich schon, dass die Verantwortung bei den Sozialträgern liegt,
Und
der
bei den
Politik
Ämtern, bei
und genau,
Jugendamt, bei Sozialamt, bei Krankenkasse
die
eigentlich.
Bedingungen zu schaffen, die menschenwürdig sind. So, und das meinte ich damit.
Ja, danke fürs
Und
Klarstellen.
sowieso nicht das Einzelne rauspicken. Das ist ja eins der tragischen Sachen, dass man das Vertrauen in den sozialen Bereich und irgendwann auch in den einzelnen Helfenden verliert. Und das ist fürchterlich. Das ist ja eigentlich die Grundlage für Zusammenarbeit.
Total. Aber man
Aber
wird
jetzt.
auch gewaltvoll, ne? Also ich habe das selber gemerkt, ich habe mit komplex behinderten Erwachsenen gearbeitet, eine Zeit lang 3 Jahre in so einer Einrichtung gearbeitet. Und wenn du da alleine bist mit 12 Personen, und jemand ruft 500 Mal deinen Namen in verschiedensten Tonlagen und irgendwann rutscht selbst mir, wo ich mich wirklich als sehr, also ich wirke jetzt gar nicht gelassen wahrscheinlich, ja, weil ich sehr wütend bin über diese Zustände, aber im Kontakt mit Menschen eigentlich als wenig provokativ bezeichnen würde oder provozierbar, dass selbst ich da mal sowas sage wie, was? Was ist denn jetzt? Mein Gott, ne? So, und das ist bei mir eigentlich schon das Höchste der Gefühle. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 24/7 damit konfrontiert, dass dann das Nervensystem so in den Alarmzustand geht, dass es in Fight-Flight-Modi abrutscht, wundert mich jetzt auch nicht. Ja. Aber jetzt bin ich still.
Und ich zwei Sachen. Zum einen, Sie sagten, Wie passiert es, dass Leute, die doch mit einem gewissen Ethos oder einer Vorstellung in die Arbeit reingehen, dann letztlich so verkommen, man kann es nicht anders sagen, sich so zu verhalten? Der erste Punkt ist, dass dieses alles als soft beschrieben ist. Ich habe immer meinen Erstsemestern gesagt, Pädagogik, und ich habe nicht über Inklusion gesprochen, sondern überhaupt Schule, braucht das Bewusstsein von einer Art intellektuellen GSG 9. Wir müssen wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, sich an uns zu orientieren, abzuarbeiten, an uns zu wachsen, zu bilden, zu lernen. Das ist so komplex in der heutigen Zeit, dass das wirklich nur Leute können, die das wollen, die es vorher erwarten und die es dann auch machen. Der Punkt aber ist, dass umgedreht wir heute eine Gesellschaft haben, Sie haben vorhin formuliert, ist eine so hochentwickelte Gesellschaft. Für mich haben wir eine völlig versaute Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nämlich gar nicht mehr existiert, sondern diese Gesellschaft hat als höchsten Wert das Individuum. Dann ist das aber keine Gesellschaft, sondern so eine Art Krabbelsatz mit irgendwas drin. Und jeder dreht sich um sich selbst. Ich habe letzt bei der Rossmann, Drogerie gesehen, eine Werbung, wo dann so eine junge Frau oben ohne, aber vom Rücken aus fotografiert gesagt hat, hast du heute mindestens einmal gemacht, dass sich die Welt um dich dreht? Nein, die drehen sich ja dauernd um sich. Und dieser Sensus, dass Menschen gar keine Individuen sind, sondern sozusagen Knoten in einem Beziehungsgeflecht, und dass wir von anderen Menschen und aus anderen Menschen leben, und dieser Zusammenhang wieder gepflegt wird, was nebenbei auch Verbindlichkeiten heißt, beispielsweise in Bezug auf Hilfe, Unterstützung und so weiter und so fort. Das alles ist in unserer Kultur weg. Ich habe in Indonesien Studiengänge akkreditiert, finde ich rein kolonialistisch. Warum ich das gemacht habe, war, um so ein bisschen die schlimmsten Sachen abzufedern, die von jungen Kolleginnen da teilweise kamen und dann so gesagt haben, wie man das effektiv macht. Die haben dort an der Uni nicht nur Lehre und Forschung, sondern per Gesetz Lehre, Forschung, Dienst am Gemeinwesen. Und wenn der Dienst an Gemeinwesen genauso hoch da drin steht, heißt das auch die Forschung und auch die Lehre einen ganz anderen Charakter kriegt. Eigentlich müssten die uns evaluieren und nicht wir die. Ja, das kommt dort aus dem Islam, weil diese Säule einfach existiert, dass man sich um das Gemeinwesen kümmert. Und bei uns ist im Grunde deswegen die Hannah Arendt ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wir haben verlernt zu urteilen. Wir urteilen nicht, sondern wir beziehen uns nur auf unseren Bauchnabel. Und dadurch funktioniert das alles nicht mehr. Und das produziert dann, dass die OECD wirklich sagen kann, wir sparen an der Pädagogik, indem wir das System schlechter machen, gezielt schlechter machen, weil wir wollen das Geld sparen. Das ist sowas von zynisch. Den Text gibt es. Der war auf der OECD-Homepage. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ja. Und wenn man das alles zusammenbringt, ist völlig klar, was Sie beide gesagt haben. Wir müssen das als ein Systemproblem sehen und wirklich, wir haben eine Chance. Wenn wir die Behinderten in Anführungszeichen mal aus dem Hauptfokus rausnehmen, weil der wird dann immer gleich wieder beiseite gewischt und sagen, nee, nee, das betrifft alle. Das betrifft alle. Nicht in dieser Form, wie es Sie es jetzt beschrieben haben, Frau Albers. Aber die Verblödung, die Kulturzerstörung, die dann die Leute unfähig macht, in so einem Bereich zu arbeiten, zu helfen, Geld dafür zuzuordnen. Das müsste angegangen werden. Und ich glaube, dann haben wir auch mehr Chancen, weil im Grunde dann auch in Anführungszeichen normale Eltern merken, wie sehr ihnen der Teppich weggezogen wird und dass eine Gemeinschaft von Bürgern, die sich um ihre Kinder kümmern, egal was die haben, eventuell kräftiger ist, wie wenn wir sozusagen in diese ganz kleinteiligen Gruppen gehen, wo dann natürlich irrsinnige Probleme sind, aber dann auch die Pressure Group, also die dann letztlich politisch wirksam wird, sehr klein wird. Ich weiß es nicht. Ich bin genauso ratlos wie Sie.
Aber mit bei der Ratlosigkeit können wir es ja nicht belassen für also auch die
Natürlich.
ganzen Teilnehmenden hier. Also ich bin einfach, das ist vielleicht auch mein Naturell, und meine Kinder haben das noch verstärkt. Ich bin quasi immer im Lösungsmodus. Und das ist eigentlich was ganz Schönes, was sich durch die auf jeden Fall verstärkt hat. Und ich persönlich, jetzt bringe ich es selber, bevor überhaupt Frau London was sagen konnte. Ich glaube ja, dass es Lösungen gibt. Also einer meiner Vorschläge ist zum Beispiel, damit diese Menschen auch nicht immer sofort wohnungslos werden, dass wir staatlich, genossenschaftlich in kürzester Zeit eigentlich Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Und in Ballungsgebieten 24 Stunden, 7 Assistenz, Teilhabedienste mit Autismuskompetenz brauchen. Das wäre etwas, was man, ich verstehe, dass nicht alle Mitarbeitenden aller großen Sozialträger auf der Stelle eine Autismuskompetenz erlernen können. Und das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Aber dass wir gezielt ausbilden und sagen, da gibt es diesen Wohnraum, den verliert ihr auch nicht, wenn ihr mit einem Mitarbeitenden nicht zurechtkommt. Denn das ist ja eben auch das, was oft passiert. Es passiert ein Personalwechsel, es funktioniert nicht und dann muss der Mensch mit Behinderung gehen. Ich glaube, dass solche Konzepte umsetzbar sind, die UNBRK dafür auch genug Argumente bietet, dass man Wohnen und Betreuung trennt. Ich denke, dass das möglich wäre und machbar wäre. Ich kenne mich im ländlichen Raum ein Stück schlechter aus. Ob das da umsetzbar wäre, weiß ich nicht. Aber in städtischen Räumen wäre das auf jeden Fall umsetzbar. Und das wäre ein guter Anfang, Lösungen zu finden. Denn man will ja auf der einen Seite auch keine neuen Heimstrukturen gründen. Ich bleibe aber dabei, dass es nicht sein kann, dass in der Situation, in der Familien wie unsere sind, wir noch komplett das Rad parallel neu erfinden müssen. Also ich halte mich für einen relativ belastbaren und reflektierten Menschen. Wir werden jetzt sowas wie das In-Win von Silke Bauerfeind machen. Ich habe einen riesen Schiss davor und einen riesen Respekt davor, wie uns das neben allen also täglichem Auftrag meiner Kinder von Kochen, Versorgen, Regulieren, durch Meltdowns begleiten, gelingen wird, noch ein Start-up zu machen. Und ich glaube, diese Lösungsansätze müssen her. Und ich glaube auch, dass der soziale Bereich so ehrlich sein muss, zu sagen, die Konzepte von früher waren ja oft auch maßgeblich Sedierung. Und die möchten viele Eltern eben auch nicht mehr. Und einzugestehen, dass diese Konzepte auch nicht mehr tragfähig sind. Und da würde mich total der Alltag jetzt von Frau London interessieren, weil da ja immerhin 4 Autisten doch zusammen auf engem Raum sind, oder?
Genau, ich kann ein bisschen aus unserer Sichtweise sprechen, aus dem Wohnbereich. Wir haben 2 Häuser und davon sind aber in einem Haus 2 Kleingruppen und das andere Haus hat eine Gruppe. Also in jeder Gruppe sind immer 4 Menschen aus dem Spektrum. Also auch sehr klein gehalten, aber tatsächlich merkt man schon, was es für eine große Herausforderung im Alltag ist. Also wir sind noch ganz frisch. Unsere besondere Wohnform gibt es erst seit einem Jahr. Die haben wir vor einem Jahr eröffnet. Und unsere Wohn mit Assistenz gibt es seit 2 Jahren. Und wir sind trotzdem noch mitten im Aufbau. Also man merkt immer wieder, dass es an einzelnen Stellen kriselt und wir sehr viel mehr reingeben, als was wir bekommen. Und die Mitarbeiter hier manchmal wirklich, um es ehrlich auszudrücken, durch die Hölle gehen mussten. Genau, wo unsere Probleme oft liegen, sind, dass uns Rettungsorganisationen nicht helfen, die da keinen Bedarf sehen, wenn wir ein RTW rufen in Krisen oder auch die Polizei, wenn es um Fremdaggression und Gewalt geht, dass die stundenlang brauchen, bis sie zu uns ins Haus kommen, dass sie uns vor Ort nicht unterstützen können und auch überfordert mit dem Personenkreis sind. Das ist eine hohe Barriere einfach für uns. Wir hatten sehr lange auch mit Fluktuation zu kämpfen, dass viele Mitarbeiter sich diesen Personenkreis auch einfach nicht zugetraut haben im täglichen Arbeiten. Und wir haben jetzt 2 Jahre gebraucht, um ein festes Team aufzubauen, Zeitarbeit wieder rauszunehmen, weil wir irgendwie alles mit verschiedenen Menschen füllen mussten und dadurch immer wieder in Krisen geraten sind, wenn jeden Tag neue Gesichter in den Häusern waren. Genau, und wir haben tatsächlich ganz, ganz viele Stabsstellen, die uns begleiten und unterstützen, wodurch wir, also sonst würden wir das einfach nicht schaffen. Wir haben bei uns beim Träger psychologische Fachberatung, die kommt alle 3 Monate ins Team. Wir haben professionelles Deeskalationsmanagement, wo wir ausgebildete Trainer haben beim Träger. Da gibt es eigentlich für den ganzen Trägerbereich eine ganz normale Standardfortbildung. Die geht 3 Tage und dann muss das jährlich aufgefrischt werden. Wir sind dann so ein kleiner Sonderfall. Die kommen regelmäßig zu uns ins Haus und wir machen vor Ort auch Übungen. Wie können wir uns schützen, die anderen Klienten untereinander? Wir haben eine Kooperation mit dem Hamburger Autismus-Institut. Eine Autismustherapeutin kommt alle 2 Monate ins Haus und macht Fortbildung und Fallberatung. Wir haben unterstützte Kommunikation, die kommt auch zu uns ins Team, in die Dienstbesprechungen und macht auch Einzeltermine mit den Mitarbeitern und für ihre Bezugsklienten. Also wir sind da ganz, ganz eng vernetzt und müssen jeden Tag aufs Neue gucken, wo der richtige Weg uns hinführt, weil es sehr herausfordernd und sehr komplex ist jeden Tag.
Das glaube ich sofort. Mich würde interessieren, triggern sich die 4 Autisten auch gegenseitig? Also erstmal finde ich es toll, dass in Hamburg 4 Wohnplätze entstanden sind. Das hilft immerhin 4 von 400 Benötigten, sage ich mal. Trotzdem habe ich sozusagen ein bisschen Sorge bei dem Konzept, weil ich wirklich mir das so schwer vorstellen kann, wie die untereinander miteinander zurechtkommen.
Tatsächlich haben wir, also insgesamt sind es ja 12 Menschen, wenn wir alle 3 Gruppen betrachten. Und viele leben in ihrer eigenen Welt und bekommen oftmals gar nicht mit, dass noch andere mit dort wohnen. Also zum Beispiel waren wir letztes Jahr, sind wir spontan nach Dänemark gefahren und eine Person wollte nicht mit. Und dann wurde auch gesagt, hey, die kommen heute zurück. Und die Person hat gefragt, wer? Also wer hat hier überhaupt gefehlt die letzten Tage? Und die leben alle so ein bisschen vor sich hin. Ich glaube schon, dass manche Situationen sich gegenseitig triggern können, aber tatsächlich lassen sie es nicht untereinander aus, sondern dann an den Mitarbeitern. Also so kommen sie erstmal untereinander zurecht und haben alle ihren eigenen Platz, wo dann auch kein anderer hin darf. In dem einen Haus hat jeder sein eigenes Sofa zum Beispiel im Wohnraum. Und da können sie sich schon untereinander arrangieren.
Ich würde jetzt gerne gegen Ende auch noch den teilnehmenden Zuhörenden die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu melden, würde aber trotzdem gerne jetzt den Fokus auch nochmal darauf lenken, zu überlegen, ja, wie können wir ja eine Entwicklung begleiten? Welche Dinge könnten wirklich hilfreich sein? Und da wäre jetzt einfach meine Frage an Sie, an die Teilnehmenden. Gibt es Beispiele aus Ihrer Praxis oder können Sie von Erfahrungen berichten, bei denen schon gute Lösungen gelungen sind und von denen man vielleicht auch ja, lernen könnte und auch Ihre Meinung dazu, ja, welche Rolle können unterschiedliche Akteure in dieser Entwicklung einnehmen? Also wer muss in die Pflicht genommen werden und wie könnte das gelingen? Ich weiß nicht, ob im Chat schon irgendwas passiert ist. Ansonsten dürften Sie gerne Ihr Mikrofon einfach freischalten. Wenn wir jetzt viele Wortmeldungen hätten, könnten wir auch mit der Hand arbeiten. Ansonsten gerne einfach mal frei raus.
Im Chat ist noch
Okay.
keine Anfrage.
Okay.
Gut, ich habe mich mal freigeschaltet. Ich bin Brigitte Bührmann-Geddes und ich gehöre genau wie Nadine London auch zu Leben mit Behinderung Hamburg. Ich bin Bereichsleitung, zuständig für den Hamburger Norden. Und ich würde gerne einmal erzählen, dass bei Leben mit Behinderung Hamburg durchaus in unterschiedlichsten Einrichtungen der Eingliederungshilfe auch Menschen mit komplexen Assistenzbedarf und mit dem Autismus leben. Also selbst in größeren Gruppen, also zum Beispiel in Finkenwerder in Nesteich, da leben Menschen zusammen, wo jeder auch ein eigenes Zimmer hat oder auch ein eigenes Apartment und wo sich das wirklich über die Jahre auch sehr gut auch im Miteinander entwickelt hat. Ich würde allem, was hier gesagt worden ist, einmal zustimmen wollen. Ich glaube, ja, es ist richtig, dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Ja, es ist auch ein Thema der sozialen Träger. Aber letztendlich ist es auch immer eine Verantwortung eines jeden Einzelnen, der sich auch für so eine Berufstätigkeit oder ein Berufsfeld auch entscheidet. Und wir als Arbeitgeber sind natürlich als Arbeitgeberin auch in der Verantwortung, die Mitarbeitenden gut aufzustellen. Also ob es um Fortbildung geht, ob es um Unterstützung, um Reflexion geht. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, was ich auch gelernt habe im Laufe der Jahre, ist, die Expertise auch der Angehörigen mitzunutzen. Also wirklich gemeinsam zu schauen, wie können wir eine personenzentrierte individuelle Dienstleistung aufstellen, so dass der Mensch sich auch wohlfühlt, weil das ist ja das Allerwichtigste. Also wie kann es gelingen, dass jemand auch sich wohlfühlt an dem Lebensort, mit Chance, hoffe ich, oder das ist ja auch das, was im BTHG steht, hat er sich das selber ausgesucht, aber zumindest, dass man, wenn es nicht ganz so ist, weil auch ich weiß, wie es mit den Wohnräumen in Hamburg aussieht und auch im Umfeld, dass man versucht, dass es gut gelingen kann in dem Zusammenleben vor Ort. Und das sehe ich als große Herausforderung, aber wiederum auch als Chance, weil ich erlebe auch, dass es für Menschen eine Herausforderung darstellt aus dem Elternhaus, wenn man aus dem Autismus-Spektrum kommt und kognitive Einschränkungen hat, aber dass es auch gelingen kann. Also Osterkamp, finde ich, ist auch so ein Versuch. Wir können das, glaube ich, alle noch überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt eine gute Idee war. Ich muss dazu sagen, es sind ja keine einzelnen kleinen Zimmer, die da bezogen worden sind, sondern es sind wirklich große Räumlichkeiten und jeder hat auch ein eigenes Bad. Also das ist nicht nur ein Zimmer und wir teilen uns alles, was ja auch so den Menschen aus dem Autismus-Spektrum schon auch entgegenkommt. Ob es eine gute Entscheidung ist, können wir alle nicht sagen. Aber wir erleben durchaus, dass sich Menschen auch dort wohlfühlen. Und wie Nadine sagt, wir mittlerweile auch ein beständiges Team hat, was ja auch für den Personenkreis immer sehr
Wichtig.
wichtig ist. Das wollte ich noch mal beitragen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Also ich wollte vielleicht, ach so, ihr müsst, Entschuldigung.
Schauen wir mal, ob wir noch eine Wortmeldung aus dem Publikum haben. Ansonsten dürfen Sie gerne in der Rödler. Ich sehe gerade niemanden. Falls noch jemand was sagen möchte, gerne einfach das Mikrofon freischalten, dann finde ich sie.
Ich wollte zwei, also einfach, das sind keine Vorschläge, sondern nur Dinge, die mir irgendwann mal im Leben an mir vorbeigekommen sind. Das eine ist ein Projekt, das ist bestimmt, also muss ich mal erkundigen, wie es denen geht, war so vor 10, 15 Jahren, die haben für einen wirklich schwer beeinträchtigten Menschen, der gestützt kommuniziert hat und der auf der einen Seite sich nicht selbst versorgen konnte, nicht die Schuhe binden konnte, nicht Essen machen konnte, aber in Latein und Mathe Abi gemacht hat. Die für diesen Menschen etwas generiert, wo sie, weiß ich, woher sie das Geld genommen haben, Häuser, solche, es gibt auch Reihenhäuser, Reihenhäuser gemacht haben mit so zwei, drei Stock, wo sie Mehrgenerationenhäuser gemacht haben und da jeweils eine Wohnung für einen Menschen mit Beeinträchtigung und mit entsprechend sehr guter Betreuung dabei gemacht hat, so dass die also jetzt nicht in einem sonderpädagogischen Einrichtung waren, sondern in einem Mehrgenerationenhaus, wo auch klar war, dass alle, die da mit Mietvertrag hinkommen, dass da jemand ist, der Hilfe benötigt und auch eventuell erwartet, so dass ich nicht, dass sich nur auf das professionelle Personal bezogen hat, sondern dass man versucht hat, dort ein gemeinsames Leben sozusagen und mit der professionellen Unterstützung hinzukriegen. Das ist natürlich ein völlig anderes Konzept. Ich habe nicht gesagt, das Idealkonzept. Ich sage nur, es ist mal was ganz anderes wie das, was man sonst so generell hört und was ich zum Teil auch selbst mitgetragen habe, weil man sich's anders nicht vorstellen konnte. Das andere ist, was mal zwischendurch kam, Ja, reine Provokation bringt überhaupt nichts bei Menschen, die sich autistisch verhalten müssen, damit sie ihr Leben sichern. So wie ich glaube nicht, dass es Autismus als Krankheit gibt. Das ist eine Reaktionsform auf existenzielle Bedrohung, wirklich existenzielle. Aber Ordnungsstrukturen, die nicht umgangen werden sollen und die mir jemand lang genug vorher klar macht, die sind natürlich auch ein Druck, aber wenn das mit einer interessanten Sache zusammen ist, kann das sehr hilfreich sein. Ich denke an eine wirklich sehr aggressive Autistin, die, ach, ursprünglich mal wirklich gefesselt über Monate in einer Einrichtung gefunden wurde und nur noch mit dem Kopf irgendwie auf den Boden gehauen hat und weiß der Kuckuck was, die dann beim Fäuser 6 Wochen in der Betreuung war und dann in normale Einrichtungen, immer noch sonderpädagogische Einrichtungen gehen konnte, aber die, wenn irgendwas falsch war, völlig getobt hat. Also irgendwie aus der Kaffeemaschine kam kein Kaffee oder so, da war der Teufel los. Und die Gruppe wollte segeln gehen. Und dann haben die der gesagt, also Nathalie, das Problem ist, wir wissen nicht, was wir da tun werden. Wir können keinen Tagesablauf machen, wenn kein Wind ist, wenn Wind ist, mit Motor, ohne Motor, großer Mist, versagt. Wir können dir hier eine Infrastruktur machen, wie du gewohnt bist. Und dann bist du halt die 3 Wochen oder 2 Wochen, die anderen auf dem Schiff sind, bist du hier gut versorgt in der Umgebung, die du kennst. Oder du gehst mit, aber dann gilt auf dem Schiff gilt keine Regel, weil man weiß es nicht. Wenn du musst die Regel verinnerlichen, hier gibt's keine Regel, und dann kannst du mit. Wenn du das willst, okay. Hat sie gemacht, hat 2 Wochen durchgehalten auf so einem 8,5 Meter Schiff, so einem 14 Tonner, 8,5 Tonnen Schiff, 14 Meter lang. Und alles prima. Und auf dem Rückweg mit dem Bus, Stau, ganzen Bus umgeräumt, weil das war ja nicht mehr das Schiff. Was ich damit sagen will, man kann mit Strukturen, die an Sinnhaftigkeiten von innen ansetzen, unglaublich viel erreichen und kann man auch relativ strikt sein, weil das die Striktheit dient denen, weil sie klar ist. Nur sie muss von ihrem Sinn herkommen, also nicht von mir zu ihnen und sondern so rum. Und das ist eigentlich die entscheidende Sache. Und das Schöne ist, wie heißt denn die Laura Schreibmann, die als seit den 70er Jahren Lowas Verhaltenstherapie und so weiter nach Deutschland gebracht hat, die hat jetzt in den 70ern, wie sie in Rente gegangen ist, in 2017 geschrieben, wir müssen Natural Teaching machen. Das heißt, wir müssen an den Interessen der Autisten ansetzen und nicht an unseren therapeutischen Interessen. Ja. Und das ist natürlich, sagt, wenn ich in eine Bücherei gehe und sage, kann ich bitte das Buch haben, will ich nicht hören, hast du gut gesagt und krieg ein Bonbon, sondern will ich das Buch. Ja, und dass man so weit die andere Seite versteht, dass man da rekonstruktiv sozusagen so rum arbeitet. Dann, und das schon wiederholend und dadurch klar und auch orientierbar, da ist dann das eine oder andere möglich. Aber so zwei Ideen, das eine als Organisationsform und das andere pädagogisch.
Vielen Dank, Herr Rödler. Ja, Frau Albers, die letzte Wortmeldung, dann muss ich leider das Plenum schließen, aber Sie dürfen gerne noch einen
Ich wollte zu
Abschied
Herrn
nehmen.
Rödler sagen, genau, das ist unser täglich Business. Und das wünschen wir uns natürlich auch, dass eben unsere Kinder dann später so leben können und genau das gesehen wird. Genau das ist sozusagen die Anforderung tatsächlich. Und ich wollte noch einmal was kurz Konstruktives. Ich weiß nicht, wie viele Eltern hier im Chat sind, aber vielleicht auch Fachleute, die selber keinen Wohnplatz anbieten können und irgendwie Eltern nicht ganz mit leeren Händen wegschicken wollen. Ich möchte einmal noch die Plattform wohnsinn.org sehr empfehlen. Das sind einfach sehr inspirierende Konzepte, wie es auch sein könnte, auch zu eben selbstbestimmten Leben. Da ist auch das Beispiel von Silke Bauerfeind mit dabei, aber auch viele andere. Und ich finde,
das Plattform
wohnsinn.org. Das finde ich nochmal irgendwie, ja, was ich gern mit auf den Weg geben würde, wie man sich so durchschlängeln kann.
Vielen Dank. Herzlichen Dank an Sie alle, an die Podiumsteilnehmenden, aber auch ja an alle Teilnehmende aus dem Publikum. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema. Unser Ziel heute war es, Erfahrungen sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gelungen. Und gleichzeitig wollten wir auch nach vorne schauen. Und das haben wir jetzt gegen Ende auch zu teilen geschafft, aber natürlich nicht ausreichend. Wir hätten damit jetzt noch Stunden füllen können.